Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt noch ordentlich Diskussionsbedarf, Kritik und einige offene Punkte beim Plan, die DNA-Analyse zu erweitern. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Was kann die Methode am Ende eigentlich leisten? Also Verbrechen aufklären? Oder hilft es womöglich auch dabei, bestimmte Menschen oder Menschengruppen vorzuverurteilen, wenn eine Fahndung läuft und nach bestimmten äußerlichen Merkmalen gesucht würde? Pascal Fischer, unser Reporter, hat sich eingearbeitet ins Thema und recherchiert. Pascal, wie gut lässt sich aus der DNA Haarfarbe, Hautfarbe, Augenfarbe eigentlich rauslesen?
Relativ gut, muss man sagen. Das sind alles Wahrscheinlichkeiten. Eher gut für braune und blaue Augen, weniger gut für grün oder grau. Eher gut für rote und schwarze Haare, weniger gut für braune, gut für dunkel-schwarze Haut, weniger gut für sehr helle Haut. Am Ende muss also der Fahnder immer abwägen. Ja? Schränkt er die Suche ein oder sagt er, wahrscheinlich ist der Täter ja blauäugig, aber halten wir mal die Augen offen, vielleicht ist er es dann doch nicht.
Vielleicht ein bisschen blöde Frage, aber wer jetzt wirklich auf der Flucht ist, der kann sich ja auch verkleiden. Da nützt das mit der Haar-Augenfarbe-Hautfarbe-Kombination eigentlich auch nichts. Ne?
Ja, so lautet auch die Expertenkritik. Die Täter können ja ihre Haare einfach färben, die können Kontaktlinsen nehmen.
Ja, genau.
Ja, die Haut kann auch gebräunt sein. Trotzdem sagen Forensiker, diese Kombination dieser drei Merkmale, die erhöht schon sehr die Wahrscheinlichkeit, dann doch ein gutes Täterprofil zu haben.
Die SPD konzentriert sich auf wenige Merkmale. Was wäre denn theoretisch noch erkennbar?
Ach, da ist noch vieles denkbar, vorausgesetzt es sind gute, reine DNA-Proben. Es kommen ja ständig Studien raus, wissen wir ja alle, die DNA-Marker für diese und jene Krankheit und Neigung herausgefunden haben wollen. Wir hatten schon oft Marc Benecke, den Forensiker, bei uns im Programm und der hat da allerlei aufgezählt.
Welche Art von Ohrschmalz man produziert, ob man bald die Haare verliert oder nicht, welche Schmerzempfindlichkeit man hat, ob man bitter schmecken kann oder nicht, wie leicht man möglicherweise zigarettenabhängig wird und ob man aus Fehlern lernen kann. Und ansonsten sind es nur so Sachen wie Gallensteine, ob man eine Neigung zu Herzinfarkten hat, Brustkrebs und dergleichen mehr.
Das ist natürlich alles Wissen, wo man so denkt, so ja, okay, ist ganz praktisch, aber ist das fahndungsrelevant?
Sagen wir so, das kann auch Recherchewege eröffnen, ja, indem zum Beispiel du dann als Kommissar bei Ärzten oder bei Gesundheitsinstitutionen nachfragst, das sagt Marc Benecke.
Zum Beispiel Alkoholstoffwechsel, Laktose-Toleranzen und so weiter, die kann man ja alle prüfen. Und natürlich könnte man eines Tages hingehen und sagen, okay, wir fragen wirklich nach solchen Krankheitsneigungen, dann können wir im Krankenhaus nachforschen, hat jemand schon mal für einen Herzinfarkt sich einweisen lassen und dergleichen mehr.
Das muss man natürlich wollen als Gesellschaft. Ne, stell dir vor, du kommst wegen Herzinfarkt ins Krankenhaus und dann bist du plötzlich auch noch Tatverdächtiger. Also das sind ja wirklich sensible Daten.
Sensibel ist ja auch eben die sogenannte biogeografische Herkunft. Dabei ist das ein aussagekräftiges Merkmal?
Ja, offenbar. Wobei das jetzt nicht heißt, man stellt fest, ob jemand aus Äthiopien oder dem benachbarten Somalia kommt. Das hat man schon versucht. Das ist natürlich totaler Quatsch, um etwa Asylberechtigungen zu prüfen und so weiter. Du weißt halt einfach nur ganz grob eine geografische Region im Sinne von Kontinenten. Da kommen dann die Ahnen dieser Person her. Einzelne Volksgruppen oder Stämme kannst du wirklich nur schwer unterscheiden. Und wenn jetzt zum Beispiel die Eltern von verschiedenen Kontinenten kommen, also Vater aus Asien, Mutter aus Afrika, dann wird es nochmal schwieriger.
Aber die Methode kann zu Stigmatisierung führen, wenn der Täter einer Minderheit angehört. Das sagen ja die Kritiker.
Ja, das stimmt. Es funktioniert aber natürlich auch andersrum, muss man sagen. In den Niederlanden gab es mal so einen Fall. Da ist 1999 ein Mädchen ermordet worden und es kam dann schnell Stimmung auf gegen Asylbewerber. Da gab es nämlich ein nahegelegenes Heim in dieser Mordgegend. Und dann hat die Analyse der Täter-DNA gezeigt, das ist wohl ein Nordeuropäer. Ja, dann war das erledigt mit den Vorurteilen. Und selbst in den Fällen, in denen es um eine Minderheit gegangen ist, ist es auch schon positiv gelaufen. Wieder in den Niederlanden, 2017 war das. Wegen der DNA-Spuren hat die Polizei nach einem türkischstämmigen Vergewaltiger gesucht. Und über Verwandte, die ihre DNA abgegeben haben, ja, hat man dann den gefunden, weil man ganz gezielt nur in dieser Community gesucht hat. Und die Community war den Behörden einfach nur dankbar.
Das heißt, andere Länder sind da offener für diese Methode?
Ja, einzelne Formen der erweiterten Analyse, die gibt es schon, zum Beispiel in den Niederlanden, in Frankreich, Schweden, Spanien, Polen, Tschechien, in der Slowakei und Ungarn.
Die erweiterte DNA-Analyse und was sie leisten kann und könnte, Pascal Fischer hatte die Infos dazu für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.